Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Humanistischen Magazins. Heute beschäftigen wir uns mit der Schulreform in Baden-Württemberg und der aktuellen Diskussion um das Thema Beschneidung. Zuerst zu unserem westlichen Nachbarbundesland. Dort werden die neuen Gemeinschaftsschulen christlich. Und keiner bekommt das mit. Die grün-rote Landesregierung hat versprochen, den Hinterzimmerabsprachen ein Ende zu bereiten. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Nutznießer sind die Kirchen, die sich beim neuen Schulgesetz auf ihr verfassungsrechtliches Mitspracherecht beriefen. Und das aufgrund einer bloßen Namensgleichheit. Das neue Schulmodell der Gemeinschaftsschulen haben sie dazu mit ihren konfessionellen, christlichen Gemeinschaftsschulen gleichgesetzt. Das Ergebnis? Der Entwurf zum neuen Schulgesetz wurde im Sinne der Kirchen abgeändert. Hören Sie dazu einen Beitrag von Andreas Henschel.
Kulturkampf in Baden-Württemberg. Nach nahezu 60-jähriger, ununterbrochener Regentschaft der CDU wurde von der neuen grün-roten Mehrheit ein anderer Politikstil versprochen. Es sollte Schluss sein mit verstecktem Lobbyismus und heimlichem Geklüngel. Und auch mit der paternalistischen Attitüde der alten Herrschaft sollte es zu Ende sein. Versprochen wurden Offenheit, Transparenz und eine Politik des Gehörtwerdens. Gleichberechtigte Kommunikation auf Augenhöhe mit dem Bürger. Das wurde zum Maßstab des neuen politischen Handelns ausgerufen. Als eines der wichtigsten Reformprojekte der neuen Regierung gilt die Einrichtung einer im Lande neuen Schulart. Die bisher übliche Bewertung der Schüler nach Begabung und deren Sortierung auf Haupt- und Realschule bzw. Gymnasium nach der 4. Klasse solle aufgehoben werden. Ein längeres gemeinsames Lernen aller Schüler soll ermöglicht werden. Diese von vielen Fachleuten schon lange geforderte Bildungsreform wurde mit dem Namen Gemeinschaftsschule versehen. Dabei haben die Reformer aber außer Acht gelassen, dass dieser Begriff in Baden-Württemberg bereits seit dem Ende der 60er Jahre besetzt ist. Damals wurden die teilweise noch bestehenden, konfessionell getrennten Grund- und Volksschulen zusammengelegt. Katholische wie evangelische Kinder gingen fortan gemeinsam in die sogenannte christliche Gemeinschaftsschule, die in der Regel die Grund- und Hauptschule umfasste. Ähnlich wie später dann auch in Bayern. Bei der Anhörung zum neuen Gesetz, bei der das Reformprojekt in Paragraphen gegossen wurde, kam es nun zu einer von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkten, dennoch heftigen kulturpolitischen Auseinandersetzung zwischen Regierung und Kirchen. Dabei griffen die Kirchen zu ihrer schärfsten Waffe, zur Landesverfassung. In ihr wird den Kirchen ein Mitspracherecht in allen den christlichen Charakter der Volksschulen betreffenden Fragen eingeräumt. Darüber hinaus findet man dort, wie auch im Schulgesetz des Landes und in den Staatsverträgen mit den Kirchen, einen bunten Strauß von christlich bzw. religiös getönten Privilegierungen. So sei die Jugend in Ehrfurcht vor Gott und im Geiste der christlichen Nächstenliebe zu erziehen, selbstverständlich auf Grundlage christlicher Bildungs- und Kulturwerte. Zwar werden deshalb aus den öffentlichen Schulen keine christlichen oder gar konfessionellen Einrichtungen. Trotzdem leiten die Kirchen daraus weitreichende Mitspracherechte ab. Ohne weitere öffentliche Diskussion zum Beispiel darüber, ob all die christlichen und religiösen Verweise in Verfassung und Schulgesetz noch in eine Zeit passen. Schließlich sind den Kirchen mittlerweile die Menschen in Scharen davongelaufen, sodass heute mehr als ein Drittel der Bevölkerung konfessionell nicht gebunden ist. Eine immer größere Zahl von nichtchristlichen Kindern besucht insbesondere die Haupt- und Realschulen, wo die Kirchen doch mitbestimmen wollen. Dennoch folgte das im Gesetzesverfahren federführende Kultusministerium den kirchlichen Bedenken und erweiterte den Gesetzesentwurf um den vieldeutigen Satz: Die Gemeinschaftsschule wird als christliche Gemeinschaftsschule nach den Grundsätzen der Artikel 15 und 16 der Landesverfassung geführt. Paragraph 8a Absatz 1. Die Kirchen sahen damit ihre Zweifelsfragen geklärt und die Meinungsverschiedenheiten als beseitigt an. Ein Vorgang, der die Bezeichnung Kulturkampf durchaus verdiente. Anders als im 19. Jahrhundert wurde er aber zugunsten der Kirchen entschieden. Es findet ein Rückfall in eine Haltung statt, die den Kirchen eine breite gesellschaftspolitische Mitsprache einräumt, obwohl das dem Charakter eines modernen, kulturell vielfältigen und religiös neutralen Staates offensichtlich zuwiderläuft. Was für Signale sollen an muslimische oder konfessionsfreie Eltern gehen, wenn der Staat dem Druck der Kirchen auf das öffentliche Bildungswesen derart nachgibt? Ein Kommentar des in der Materie bewanderten Ministerialrates im Kultusministerium, Jochen Lambert, lässt hier zumindest Schlimmes ahnen. Lambert frohlockt in der Zeitschrift Schulrecht aktuell vom April 2012, dass es nun mit der in den letzten Jahrzehnten um sich greifenden Vernachlässigung der christlichen Bildungs- und Erziehungsziele, wie sie in Artikel 15 und 16 der Landesverfassung formuliert sind, endlich vorbei sei. Nun sei es wieder legitim, auf die, Zitat, Anerkennung des prägenden Kultur- und Bildungsfaktors, wie er sich in der abendländischen Geschichte herausgebildet hat, auch gegenüber muslimischen Bürgern mit Selbstbewusstsein zu verweisen. Konziliant wird zwar von Ministerialrat Lambert eingeräumt, dass es bei ökumenischen Schul- oder Schülergottesdiensten eine Einbeziehung muslimischer Schüler geben sollte. Denn schließlich gäbe es ja auch genügend religiöse Lieder, die nur den gemeinsamen monotheistischen Gott zum Gegenstand haben. Und schließlich sieht er der Neutralität des Staates in religiösen Angelegenheiten Genüge getan, wenn areligiöse Schüler dabei nicht in Gewissenskonflikte gebracht werden und diese sich in möglichst diskreter Weise den religiösen Formen entziehen dürfen. Aber andererseits können solche Schüler auch nicht erwarten, dass sich die ganze Schulgemeinschaft nach ihrer persönlichen atheistischen Weltanschauung richtet. Sieht so also der seit 1967 mühsam aufgebaute Schulfriede in der neuen, auf fatale Weise falsch etikettierten und mit einer völlig unnötigen weltanschaulichen Hypothek belasteten neuen Gemeinschaftsschule aus, die eigentlich eine Schule für alle sein sollte? Insbesondere der Schülergruppe mit Migrationshintergrund und damit oft auch nichtchristlicher Religionszugehörigkeit sollten dadurch bessere Bildungschancen eröffnet werden. Durch die dezidierte Bindung an ein einzelnes religiöses Bekenntnis nimmt dieses begrüßenswerte Vorhaben einer Schule für alle zumindest Schaden. Eine neuerliche Überprüfung der gesetzlichen Grundlagen des Schulwesens von Baden-Württemberg auf ihre Verfassungskonformität hinsichtlich des Neutralitätsgedankens wie auch des Verbotes staatlicher Einflussnahme auf die religiöse und weltanschauliche Überzeugung von Schülern scheint damit nun unausweichlich und wird wohl nur eine Frage der Zeit sein. Hoffentlich.
Sie hörten einen Beitrag von Andreas Henschel zur Schulreform in Baden-Württemberg. Wir kommen damit zu den Kurzmeldungen.
Bremen. Schon im April hat das Oberverwaltungsgericht die humanistische Schule in Bremen abgelehnt. In der inzwischen vorliegenden Urteilsbegründung stützt das Gericht seine Entscheidung darauf, dass es dem Schulkonzept an weltanschaulicher Prägung mangele. So sei zum Beispiel kein humanistischer Lebenskundeunterricht vorgesehen, wie er an der humanistischen Grundschule Fürth gegeben wird und dort profilbildend ist. Die Schulbeauftragte des Bundespräsidiums des HVD und Schulleiterin der Fürther HVD-Schule, Ulrike von Schossi, kritisierte das Urteil. Es respektiere zu wenig den Elternwillen der beantragenden Eltern. Sie hoffe nun, dass die Bremer HVD-Freunde einen neuen Antrag stellen, der sich stärker an den erfolgreichen Schulkonzepten in Bayern und Berlin orientiert. Nürnberg. Als erste Einrichtung des HVD Bayern hat das Humanistische Haus für Kinder Nürnberg-Steinbühl die Auszeichnung »Haus der kleinen Forscher« erhalten. Einrichtungsleiterin Jessica Zimmer und ihr Team können sich jetzt über die Plakette und die Urkunde zu der Auszeichnung freuen. Beides wurde der Einrichtung im Rahmen des diesjährigen Sommerfestes übergeben. Die Beauftragte des Nürnberger Jugendamtes für das Forscherprogramm, Hannelore Kress-Müller, gratulierte dabei zu diesem Erfolg. Die Auszeichnung steht für das hohe Niveau der naturwissenschaftlichen und technischen Bildung in der Einrichtung. Die Mitarbeiterinnen haben sich für die vorgegebenen Qualitätsstandards in vielen Fortbildungen qualifiziert.
Zu unserem nächsten Thema. Kaum eine öffentliche Diskussion ist letztens so engagiert geführt worden wie die um die Beschneidung von Jungen. Ausgelöst wurde sie von einem Urteil, in dem die Beschneidung von nicht einwilligungsfähigen Kindern als strafbare Körperverletzung gewertet wurde. Scharfe Kritik daran kam von muslimischen und vor allem auch jüdischen Religionsvertretern. Beifall gab es dagegen von medizinischen Organisationen, dem Kinderschutzbund und von säkularen Organisationen. Wie weit darf die Religionsfreiheit im säkularen Staat gehen? Und wo genau wird sie vom Recht auf körperliche Unversehrtheit begrenzt? Darüber spreche ich jetzt mit dem Vorsitzenden des HVD Bayern, Herrn Helmut Fink. Herr Fink, wie beurteilen Sie als Humanist dieses Urteil des Kölner Landgerichts?
Nun, ich begrüße dieses Urteil und ich begrüße vor allem seine sorgfältige Begründung. Die Kinderrechte sind ja ein wichtiger Teil der Menschenrechte und gerade aus humanistischer Sicht ist die körperliche Unversehrtheit sehr wichtig, ein wichtiger Grundwert. Das war übrigens auch schon vor diesem Urteil von Ärzten und Juristen diskutiert worden in der Fachliteratur, aber es wurde jetzt als Problem ins öffentliche Bewusstsein gebracht. Das Problem, um das nochmal zu sagen, ist ja, dass hier ein irreversibler Eingriff an nicht zustimmungsfähigen Individuen stattfindet, der rational nicht zu rechtfertigen ist.
Ist die Religionsfreiheit nicht ebenfalls ein zentrales Menschenrecht und wird damit nicht der Religionsfreiheit eine zu enge Grenze gesetzt?
Also die Religionsfreiheit ist in der Tat ein wichtiges Grundrecht, aber sie hat wie jede Freiheit irgendwo auch ihre Grenzen. Und ich würde sagen, Körperverletzung ist eine solche Grenze. Mhm. Außerdem möchte ich dazu sagen, dass häufig in der Debatte eine gewisse Einseitigkeit vorliegt, weil immer nur die Religionsfreiheit der erziehenden Eltern Gegenstand der Argumente ist. Und man muss aber ja auch die eigene Religionsfreiheit des Kindes berücksichtigen und nicht nur die Religionsfreiheit der Eltern.
Es gibt ja einflussreiche Stimmen, die hier der Religionsfreiheit ein viel größeres Gewicht beimessen möchten, etwa Heiner Bielefeld, der UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Wie sehen Sie den bisherigen Verlauf der Debatte?
Die Position von Herrn Bielefeld, der sich natürlich schon aufgrund seiner Funktion für die Religionsfreiheit stark macht, die haben wir zur Kenntnis genommen. Sie hat uns im HVD allerdings auch verwundert, denn Herr Bielefeld vertritt in der Öffentlichkeit, dass die Religionsfreiheit nicht gefährdet sei, weil man auch nach einer Beschneidung Jahre später dann noch umdenken kann und sich religiös auch neu orientieren kann. Das ist nicht verkehrt, nur dann ist die Beschneidung ja längst geschehen. Das ist ein irreversibler Eingriff und deswegen finden wir das irritierend und würden uns hier eine andere Gewichtung der Argumente wünschen. Wir haben deswegen Herrn Bielefeld auch einen offenen Brief geschrieben. Wir heißt der HVD Bayern zusammen mit der Regionalgruppe der Giordano-Bruno-Stiftung und wir hoffen, dass wir darauf alsbald Antwort bekommen.
Ist eine solche Debatte über Beschneidungen denn ausgerechnet hier in Deutschland führbar angesichts der deutschen Geschichte? In erster Linie ist ja das Judentum davon betroffen.
Ja, das ist richtig. Ich habe gleichwohl die Hoffnung, dass alle Debatten in Deutschland führbar sind, wenn sie denn mit rationalen Argumenten und in gegenseitigem Respekt geführt werden. Mhm. Es steckt ja ein Sachproblem dahinter, ein Wertekonflikt, der ganz unabhängig von der Geschichte auch heute noch vorhanden ist und der für die Zukunft besprochen werden muss. Ich bin durchaus dafür, klarerweise das mit den Betroffenen zusammen zu besprechen. Da mag es ja auch verschiedene Strömungen innerhalb der angesprochenen Religionen geben, auch liberale Strömungen, die vielleicht an dieser Stelle ihre Heilige Schrift anders interpretieren und die eine Beschneidung als symbolischen Akt für ausreichend halten. Ich denke, das könnte eine spannende Debatte auch innerhalb des Judentums sein.
Haben Sie zum Abschluss noch einen Rat an die Politik, wie sie mit diesem schwierigen Thema weiter umgehen soll?
Es ist ja jetzt von einer Gesetzesänderung oder Gesetzesergänzung die Rede. Ich kann nur dazu raten, das nicht zu überstürzen, sondern auch kritische Stimmen zum Thema Beschneidung zu hören, mit in die Beratung aufzunehmen, etwa den Deutschen Kinderschutzbund und auch weitere Experten anzuhören. Ich würde mir wünschen, dass sich die Politik hier von keiner Lobby erpressen lässt und wie gesagt, dass die Werte der Aufklärung und der Säkularität in unserer Rechtsordnung abgebildet werden.
Vielen Dank, Herr Fink.
Bitteschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Alle Beiträge stehen wie immer auf der Internetseite hvd-bayern.de als Podcast zum Download und Nachhören bereit. Dort finden Sie auch unsere aktuellen Veranstaltungshinweise. Neuigkeiten rund um den Humanismus finden Sie auch unter der Internetadresse diesseits.de. Schauen Sie doch mal rein. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal, am 11. November um 6:30 Uhr. Thank you.